Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Kinder. Wir haben heute so viele Kinder gesehen und das freut mich in der Tat. Wenn man Kinder sieht, dann freut man sich. Und irgendwie kam mir heute so der Gedanke, als ich damals im Altenheim gearbeitet habe als Zwillingsleistender, da war ich so für die Zeitungsrunde zuständig. Und da gab es immer einen ganz besonderen Moment, wenn die Zeitung aufgemacht wurde und da kamen dann halt eben ganz, ganz viele Gesichter von Babys. Und dann habe ich die Babys gezeigt, hier schaut mal, ihr lieben älteren Menschen, und da sah man diese Strahlen in den Gesichtern. Wenn man heute die Zeitungsrunde macht, ist die Zeitungsrunde, glaube ich, ein bisschen frustrierter. Da musst du aufpassen, was du vorliest bei den älteren Menschen und nicht nur bei den Älteren. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man sich heute die Nachrichten anschaut, ist das überaus frustrierend, erschreckend. Du weißt gar nicht mehr, was ist eigentlich los? Mord, Naturkatastrophen, Erdbeben, Krieg in Israel und so weiter. Und das Herz wird schwer. Das Strahlen geht weg. Und wenn du immer weiter liest, wird es immer schlimmer. Und eine Psychotherapeutin aus Köln hat mal gesagt, dass die Nachrichten bei vielen Menschen Hilflosigkeit auslösen, ein Gefühl der Ohnmacht. Und wird aktuell festgestellt, dass viele gar nicht mehr die Nachrichten lesen, weil die so frustrierend sind. Viele Menschen machen nicht mehr die Zeitung auf oder die Online-Zeitung, wie auch immer. Und insbesondere bei jüngeren Menschen stellt man fest, es werden immer weniger Nachrichten gelesen, weil es so frustrierend ist. Und wenn man sich mal umschaut, wie geht es den Menschen aktuell allgemein, da hat man auch den Eindruck, irgendwie spitzt sich das Ganze zu. Ich habe gestern mit einer Kundin telefoniert, sie sagte mir, ey, ich bin frustriert, 300 Leute werden gekündigt, es werden rund 600 Kliniken geschlossen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so ist, aber es sieht dramatisch aus in dem Bereich. Und wenn man sich mit Unternehmern unterhält, hat man das Gefühl, die einen kündigen, aber die anderen haben unfassbar viel Arbeit. Kein Personal. Und wenn man sich die Leute anschaut, die arbeiten, da hat man das Gefühl, die sind total überarbeitet. So viel Arbeit auf eine Person. Und wenn man sich dann anschaut in den Familien, was da los ist und auch nach Corona und wenn man sich die Praxen anschaut, die Therapiepraxen, die sind voll. Und wenn man sich in dieser Spirale bewegt und sich auch mitreißt, auch wir als Christen, ist man frustriert. Und mich hat das doch schon sehr mitgenommen. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und diese Nachrichten und diese Lebensumstände beeinflussen das Innere. Und wenn es dir heute so geht wie mir, ich predige heute in erster Linie zu mir selbst, dann habe ich gute Nachrichten für dich und auch gute Nachrichten für mich. Und da will ich jetzt einfach mal einsteigen in den Text. Wir lesen den Text aus Philipper 4 ab Vers 4. Und wenn wir lesen, achtet darauf, wo sind Aufforderungen und wo sind Verheißungen? Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Mein erster Punkt, freut euch im Herrn. Freue dich im Herrn. Freut euch im Herrn alle Zeit und wiederum sage ich, freut euch. Und wenn ich diesen Text so lese und auch betrachte, wie habe ich den Text früher gelesen, da strahlt das Wort Freude. Freude. Freue dich. Und es fällt uns auch relativ leicht, wenn es uns gut geht und die schönen Leben, Dinge im Leben, wenn ich nach Hause komme und es gibt einen Schnitzel bei Fisch, ja, freue ich mich auch ein bisschen. Das sind so die alltäglichen Freuden im Leben, die natürlichen Freuden. Und auch die Werbung weiß, mit Freude viel anzufangen. Freude am Fahren, Freude an Frische, Freude an Qualität, Freude am Biken, Bier ist Lebensfreude und so weiter. Freude ist ein Werbewort. Der Mensch sucht nach Freude, nach Erfüllung, nach Lebensinhalt. Der Mensch braucht immer wieder was Neues. Und wir haben das letzten Sonntag gehört, wenn du dich da reinsteigst, du willst immer mehr. Die ganz Reichen, die haben das Gefühl, mir geht es total schlecht gegenüber den ganz Reichen. Und da ist eine Traurigkeit, die wir nicht verstehen. Und ich habe auch bei mir im Leben festgestellt, ich suche Freude manchmal am falschen Ort. Ich suche Freude im beruflichen Erfolg, ich suche Freude in der Ehe. Und das sind auch gute Dinge, versteht mich da wirklich nicht falsch, aber es sind natürliche Freuden des Lebens. Und wie schnell kann dieses Kartenhaus, dieses Sorgenhaus uns überfallen? Und es braucht einfach nur Zahnschmerzen. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann ist das Thema erledigt. Dann freust du dich nicht mehr an dein Auto, dann hast du Zahnschmerzen und du merkst, ach, die Spirale geht runter. Und ich habe einfach mal geschaut, wir kennen ja die KI, ich habe mal nachgefragt, hey, wenn ich keine Freude mehr habe, wie werde ich wieder froh? Und dann kamen Antworten, es gibt einige Möglichkeiten. Erstens, verbringe die Zeit mit deinen Lieben, tu das, was dir Spaß macht, Sport, Musik, Malen, Kochen, Hobbys, positive Emotionen, versuche neue Dinge zu erproben, neue Hobbys. Dann Selbstfürsorge ist schon durchaus wichtig. Mach ein bisschen Yoga, lies ein bisschen Bücher und so weiter. Nimm ein entspanntes Bad, helf anderen, das ist schon mal nicht schlecht, aber engagier dich, damit es dir besser geht. Und Google war auch nicht besser, da stand noch Kinobesuch drin. Auf jeden Fall, als ich mir das angeschaut habe, ihr Lieben, und wenn man das ganze Leid in der Welt sieht und wenn du mit Dingen konfrontiert wirst, die einfach dich fertig machen, und du suchst etwas und du hast Jesus nicht, dann hilft es dir nicht, wenn jemand zu dir sagt, mach mal Yoga. Es ist eine Traurigkeit. Mein Herz hat sich mit Traurigkeit erfüllt. Was ist, wenn ich Jesus nicht habe? Was wäre dann? Und diese Antworten, es sind Mülleimer-Antworten. Eine leere Hülle. Und wenn wir uns den Text anschauen, sagt Paulus, freut euch alle Zeit. Jetzt soll ich mich auch noch alle Zeit freuen, wenn es mir so schlecht geht. Paulus, was meinst du damit? Das geht doch gar nicht. Schau dir meine Situation an. Halt, wer war Paulus? Wo war Paulus? Paulus schreibt diese Nachricht nicht aus einem Hotel, aus Mallorca, wie auch immer. Er sitzt im Gefängnis, wir haben es heute schon gehört. Er ist einsam, die Wachen waren wahrscheinlich nicht so nett zu ihm. Ihm musste Essen gebracht werden, weil er scheinbar auch an Hunger gelitten hat. Er war 30 Jahre treu in seinem Dienst gewesen rund. Er wollte eigentlich nach Spanien, um nicht Urlaub zu machen, sondern den Menschen von Jesus zu erzählen. Und so weiter. Es war Streit in der Gemeinde, die Verse davor, Evodia und Syntyche, die haben sich gestritten in der Gemeinde. Auch dort war kein Frieden da. Es waren ihr Lehrer da und es waren auch Prediger da, die quasi Paulus versucht haben, schlecht zu machen. Er war in keiner guten Situation. Es ging um Leben und Tod in seiner Situation. Er wusste nicht, komme ich hier lebend raus? Okay, Paulus, der hat was zu sagen. Und Paulus, er hat sich für Freude entschieden. Ähnlich wie bei Danksagung, kennen wir ja, du musst dich entscheiden, um dankbar zu sein. Und hier ist es genauso. Freudig bedeutet auch, du entscheidest dich dafür. Ja, aber da sagst du vielleicht, Mensch, Paulus, aber ich brauche doch einen Grund, mich zu freuen. Freude am. Und Paulus sagt, freue dich im Herrn. Wir haben vorhin, habe ich gesagt, freut euch. Das war nicht ganz richtig. Ich habe diesen Nachsatz nicht erwähnt. Vielleicht ist euch aufgefallen. Da steht, freue dich im Herrn. Und wenn man sich das so anschaut, geht der Blick mehr auf im Herrn, nicht auf Freude. Im Herrn. Und wenn das nicht dort stehen würde, ihr Lieben, dann könnten wir die Bibel zuklappen, wir könnten nach Hause fahren, denn dort kriegen wir die Werbung über Freude. Das Thema ist erledigt. Aber Paulus weiß, was es bedeutet, sich im Herrn zu freuen. Und er ruft das aus der Zelle heraus. Freut euch! Und was macht er? Er zeigt auf Jesus. Er zeigt auf Jesus. Gott ruft uns zu, freu dich in Jesus. Er zeigt uns seinen Sohn. Und wenn wir uns den Philipperbrief anschauen, welche Worte kommen ganz häufig vor? Und da habe ich wieder die KI gefragt. Und da wurde ihm gesagt, Christus, ja, ungefähr 50 Mal. Jesus ist das Zentrum im Brief. Und Freude und Evangelium und Botschaft waren eher ausgeglichen. Es gibt einfach nicht diese Freude ohne das Evangelium, weil das ist das, was uns eigentlich hält. Freut euch im Herrn. Oftmals predigen wir den Leuten ein Evangelium, wenn du Christ wirst, schau mich an, das tue ich nicht, das tue ich nicht. Und da bin ich auch ganz gut. Und ich muss zugeben, ich habe oftmals so ein Evangelium gelebt, dass Leute das so gesehen haben. Es ist doch viel besser, wenn wir wie Paulus auf Jesus zeigen. Freut euch im Herrn. Und schaut mal, was Jesus euch bietet. Schaut mal an, was ihr in Jesus bekommt. Und das ist so wichtig, wenn wir aus dem Haus gehen, dass wir uns predigen, freu dich im Herrn. Dass wir es immer wieder in uns lebendig werden lassen. Deswegen haben wir auch das Abendmahl in der Gemeinde mitunter. Freu dich im Herrn bedeutet, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Deine Schuldfrage ist geklärt, Vergebung der Schuld. Gestern Abend habe ich mit meinem Sohn Noah Jesaja 53 gelesen. Wenn du das liest, es ist unfassbar, was Gott für uns getan hat. Deine Fragen sind beantwortet. Woher komme ich, wozu lebe ich, wohin gehe ich? Und ich habe einmal bei einer Hochzeit von meinem Schwager mit einer, da saßen wir am Tisch, man unterhält sich halt, was machst du? Und die eine sagte, ich bin Psychotherapeutin und hat so erzählt und wie schlimm. Und dann habe ich ihr so, weißt du was, stell dir mal vor, alles, was deine Patienten dir sagen, du wirfst es auf den Tisch. Alles. Sorgen, Ängste, Sünde, Schuld, schlechtes Gewissen, alles auf dem Tisch. Und du könntest es einfach wegnehmen. Wie wäre das für dich? Und sie guckt mich an. Mit großen Augen guckt sie mich an und denkt, ja, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, doch, das geht. Es geht, wenn wir Jesus haben. Jesus kann mit seiner Hand alles wegwehen. Jesus kann alles wegnehmen. Das ist die Botschaft. Die Botschaft ist auch, dass unser Name im Lebensbuch eingetragen ist. Lesen wir auch ein paar Verse vorher. Wann haben wir das letzte Mal uns mal die Mühe gemacht, wirklich mal Jesus anzuschauen? Wer ist Jesus? Und Freude im Herrn. Und irgendwann kam mir Gedanke, oder das Lied, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das kennt ihr wahrscheinlich. Und da habe ich gedacht, okay, Nehemia. Wir kennen Nehemia. Und im Herrn, da hätte Paulus ja auch schreiben können, freut euch im Wort Gottes. Weil Jesus sagt, ich bin das Wort. Und wenn wir in Nehemia uns das Ganze mal anschauen, da steht Folgendes. Da haben sie das Buch geöffnet, steht dort. Gottes Wort. Und Nehemia und Esra, der Priester und Schriftgelehrten, Nehemia 8, 9 bis 11. Nehemia und Esra und der Priester und Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zum Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und meint nicht. Die Stadtmauer wurde gerade neu aufgebaut in Jerusalem und dann wurde das Wort aufgeschlagen. Und denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig und seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hat. Vielleicht sind wir Christen so freudlos, weil wir wortlos sind, weil wir Gottes Wort nicht im Zentrum haben. Und da spreche ich aus meinem Leben. Und wenn du dir aber die Mühe machst und Gottes Wort aufschlägst, was passiert dann? Jesus zeigt erstmal, wer du bist. Jesus zeigt dir dein Herz. Jesus zeigt, wie du zu ihm stehst. Und dann geht es dir wie das Volk. Du wirst weinen. Du wirst sehen, wie ich bezogen du lebst. Und dann wird Jesus dir zeigen, wie dein Leben ausschaut. Wenn du aber verstanden hast, was Freude im Herrn bedeutet, das Evangelium der Vergebung, dass Jesus alles wegmachen kann, wirklich alles, dann kannst du ein Fest feiern. Das ist Freude im Herrn. Eine Situation ganz kurz, dass Freude nicht von den Umständen abhält. Das heißt, diese Freude, die wird uns dann auch trotz schlechter Umstände zur Freude führen, wenn wir im Herrn sind. Und ein Ehepaar, möchte ich ganz kurz erzählen, meine Frau und die waren in Düsseldorf an der Promenade spazieren, die Kinder waren bei Schwiegermutter, wir wollten uns wirklich einen schönen Nachmittag machen. Zum ersten Mal seit langem, wo wir allein unterwegs waren. Und dann fiel mir ein, Mensch, wir wollten doch ein Ehepaar mal besuchen in Düsseldorf, was Gemeinde, wo wir früher waren. Spontan angerufen, hingefahren. Und dieses Ehepaar, das war für mich immer ein unfassbar großes Vorbild. Und dann, die hatten den Tisch gedeckt, also Wahnsinn, also unfassbar. Schön dekoriert. Sie hatten sich schick gemacht. Und dann sagte er mir, Mensch Peter, ach, mir geht's nicht so gut. Auf der Frage, durch eine Thrombose hat er sein Augenlicht verloren, also auf der linken Seite. Und ein Ehepaar, was immer Kinder haben wollte, immer. Und die haben keine Kinder bekommen. Und da sagten sie mir, wir haben das nie als Verbitterung angenommen, sondern immer aus Gottes Hand. Immer. Und dieses Ehepaar lebt mit so einer Freude, die laden junge Leute ein und die erzählen ihnen, wie Jesus ist und helfen auf dem Weg in der Nachfolge und so. Also wenn du da hinkommst, die haben eine Freude. Und als ich damals zum ersten Mal dort in der Gemeinde war, sind sie mir begegnet. Ein anderer Mann, Friedhelm Löber, der ist verstorben, der Geschäftsführer der Gideons, der war am Ende im Krankenhaus, schwer krank. Und er sagte zum Geschäftsführer, jedes Krankenhaus muss Bibeln haben. Das war ihm so wichtig kurz vor seinem Tod, dass die Krankenhäuser versorgt sind mit Bibeln. Mit der guten Nachricht. Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. Freude aus der Beziehung heraus zu Jesus. Eine Missionarin, deren Namen ich so nicht erwähnen darf, eine gute bekannte Freundin von mir, mit der war ich mal unterwegs und so, und dann habe ich von Gemeinde zu Gemeinde, ich weiß nicht mehr genau, wo er überall hingefahren ist. Auf jeden Fall, irgendwann sagte sie zu mir, Peter, und das ist eine Dame, die war auch im Jemen unterwegs und auch dort, wo dieses schreckliche Ereignis passiert ist mit den Terroristen, wo die zwei Damen ermordet wurden von der biblischen Brake. Sie war dort in Jordanien und so weiter, also zuletzt in Jordanien. Und sie sagte zu mir, Peter, ihr glaubt alle, ich bin ein Missionar. Aber sind wir es nicht alle? Ich lebe einfach wie folgt. Ich brauche die Beziehung zu Jesus. Aus der Beziehung zu Jesus entsteht Freude in ihm. Und aus dieser Beziehung heraus entsteht, dass Menschen erkennen können, dass ich irgendwie anders bin, dass ich anders reagiere, freundlich und so weiter, weil Jesus es bewirkt. Und viele fragen, ja, du bist anders. Du solltest in bestimmten Ländern nicht sofort mit Jesus kommen, denn dann ist dein Missionsaufenthalt sehr kurz, eventuell. Deswegen geht das nur so. Und dann fragen die Leute, dann hast du eine Beziehung zu den Menschen und dann geht's weiter. Und das ist genau das, was im nächsten Punkt beschrieben wird. Da heißt es, seid gütig gegenüber allen. Eine Freude im Herrn führt dazu, dass ich mit dieser Stärke anders Menschen begegnen kann in Konfliktsituationen. Und eure Milde sei allen Menschen bekannt. Wenn Paulus hier ein Wort nicht erwähnt hätte, und zwar das Wort allen, dann könnten wir auch wieder die Bibel zumachen, denn das wäre eine ganz normale Nachricht. Es wäre einfach, sei freundlich, sei nett, sei höflich, denn Milde bedeutet nichts anderes wie gütig sein, freundlich sein, anders auf Konfliktsituationen zu reagieren, auch ein Stück weit Barmherzigkeit, also sich selbst zurückzunehmen ein Stück weit. Und hier steht aber, seid milde gegenüber allen Menschen. Wie reagiere ich im Alltag? Und ich muss sagen, heute Morgen hat Jesus mir eine ganz kuriose Sache gezeigt. Ich war unterwegs und wir treffen uns ja meistens um 9.30 Uhr und ich war eigentlich sehr pünktlich. Ist selten bei mir. Auf jeden Fall war ich pünktlich und dann sah ich eine ältere Dame, die wohnt irgendwo bei uns in der Straße und die steht immer sonntags an der Bushaltestelle und wartet auf ihren Bus, weil sie zur St. Pauli geht. Weil ich sie dort schon mal gesehen habe, weiß ich das. Immer sonntags. Und jetzt sah ich, sie geht zu Fuß, weil der Bus fährt nicht wegen der Baustelle. Und ich bin dran vorbeigefahren, ich habe es eilig und dann kam mir eine Stimme, Peter, du musst milde sein. Da geht eine alte Dame und ich muss sagen, die hat echt geschwollene Beine. Also das sah nicht gut aus. Dann habe ich gedacht, ach ja, so ein Spaziergang kann ja mal ganz gut tun. Und dann sagte Jesus zu mir, Peter, du fährst doch predigen. Ich bin weitergefahren, ey, ich hab's echt eilig und das Gebet ist hier echt wichtig. Und ich konnte nicht mehr, ich war nicht auf halber Strecke, aber irgendwann bin ich zurückgefahren, weil ich dachte, nee, ich kann das nicht machen. Und dann habe ich sie gefragt, ich so, Mensch, hören Sie, wir kennen es zwar nicht, aber ich weiß, Sie gehen zu St. Pauli, darf ich Sie mitnehmen? Ach ja, sie überlegte kurz. Und dann hat sie sich angesetzt und habe ich sie hingefahren und sie war unfassbar glücklich und sagte, wissen Sie, mein Knie tut so wahnsinnig weh. Und das sind Kleinigkeiten im Leben. Das meint Paulus hier, das war nicht ich, das war Jesus, weil er hat sehr hart mit mir gesprochen und ich dachte, jetzt fährst du zurück. Also, ne? Und dann war ich wieder zu spät. Aber es gibt Dinge, die dann wichtiger sind. Und es heißt, im Herrn, wenn wir im Herrn sind, erkennen das die Leute nicht immer, aber sie erkennen an der Art und Weise, ob wir freundlich oder schroff sind. Und das fällt ihnen ins Auge. Und das meint Paulus hier. Und da war auch eine Konfliktsituation. Euodia und Syntyche, die Schwestern hatten sich gestritten. Und Paulus sagt, nein, so geht es nicht. Seid euch einig. Und aber in allen bedeutet auch, nicht nur, wenn ich öffentlich unterwegs bin, wenn man mich sieht, es bedeutet zu Hause. Allen bedeutet auch deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder, deine Eltern, Schwiegermutter und so weiter. Alle. Und da merken wir kommen an einen Punkt, wo wir nicht alleine weiterkommen. Da brauchen wir die Freude im Herrn, da brauchen wir ein Evangelium, wo wir einfach Gottes Tragen mit uns haben, dass Gott uns hilft. Wenn ich nach Hause komme, ich habe mit vielen Menschen zu tun, man ist ja sehr freundlich, ne, beruflich, weil es ist ja dein Job. Und dann komme ich nach Hause und dann hörst du schon von der Garage aus, die ist unten, es ist eine gute Stimmung zu Hause. Und du warst den ganzen Tag freundlich, du bist müde, dann gehst du rein und du bist nicht im Herrn. Und das Schlimme ist, dass man zu seinen eigenen Leuten häufig unfreundlicher ist als zu anderen. Und das ist schlimm. Deswegen muss Jesus mein Herz verändern. Jesus muss mein Herz verändern, dass ich vorher bete und im Herrn hochgehe. Eine Riesenbaustelle in meinem Leben. Oder wenn Kinder schreien, wenn du einfach nicht mehr weißt, was mache ich jetzt? Die sehen unfassbar freundlich aus, die vorne, die kleinen, süßen Kids. Aber die können auch anders. Was machst du dann? Bist du im Herrn? In der Freude im Herrn? Und wir merken, da kommen wir an unsere Grenzen, weil es eben halt eben auch Gottes Wort ist. Und dann sagt Paulus zu allen Menschen, und mir fallen auch die unangenehmen Menschen auf. Eine kurze Sache, es klingelte bei uns. Und wir waren am Mittag, wir haben gerade Mittag gegessen, eine tolle Suppe, und es ist doch schön, am Mittagstisch zu sein, das Leben zu genießen. Und dann klingelte es und ich machte die Tür auf. Dachte, oh, Schande, wer ist das denn? Soll ich jetzt schnell zumachen? Jetzt war die Tür schon auf. Ich hatte nicht vorher geguckt, glaube ich zumindest, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich die Tür aufgemacht und da stand Steffi. Steffi, eine Dame. Ich weiß nicht, wie sie zu uns kommt. Wer weiß, wo wir wohnen? Es ist ganz, ganz hinten, fast am Wald. Also ich weiß nicht, wie sie auf unser Haus gestoßen. Auf jeden Fall habe ich sie war wahrscheinlich schon überall und sagte, keiner hat die Tür aufgemacht. Und wenn du Steffi siehst, Steffi, ich weiß auch nicht, ob sie wirklich so heißt, sie hat eine Alkoholfahne, sie hat Zähne, wo ich dachte, meine Güte, und ihre ganze Art, also wirklich, und wer mich kennt, weiß, ich bin pingelig, auch mit dann Hand geben und zwar, ich bin da echt schlimm. Und dann habe ich gedacht, du bist Christ, Peter. Ja. Und dann betest du im Herzen und dann sagt sie auch, sie hat nichts zu essen gehabt. Naja. Und meine Frau und ich haben sie eingeladen an den Mittagstisch. Wir haben zusammen gebetet und meine Frau hat ihr viel von Jesus erzählt oder einiges und dann haben wir eine Bibel uns gegeben, da wollte sie auf Toilette gehen und so weiter und ihr Lieben, es ist nicht einfach. Und dann hat sie noch ein Lunchpaket mitbekommen und eine Bibel. Und Steffi kam wieder. Und auf jeden Fall, was ich damit sagen will, es ist nicht einfach. Oder wenn dann Vorgesetzte echt nicht gut mit anderen umgeht. Und das meint die Bibel und da kommen wir an unsere Grenzen. Und dann sollen wir freundlich sein. Ich habe überlegt und ich habe auch gebetet dafür. Ich weiß, die Zeit ist knapp, aber ich habe gebetet. Welches Beispiel soll ich bringen? Ich möchte es kurz machen. Ein Bekannter von mir hat ein Beispiel erzählt, wo er sagte, eine Prostituierte gab ihre Tochter zur Prostitution frei. Und sie war fertig. Irgendwann war sie so fertig mit der Situation. Dadurch konnte sie es Vielfache verdienen und sie hat sich jemand anvertraut. Und dann sagte die Person, hör mal, warst du schon mal in der Kirche? Warst du schon mal in der Gemeinde oder in Gottes irgendwo? Und da sagt die, bist du denn verrückt? Ich kann doch nicht in die Kirche gehen. Weißt du, wie die Leute mich anschauen? Guck mal, was da für Leute sitzen. Da habe ich gar nichts zu verloren. Und das sind Grenzen. Ganz harte Grenzen. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit solchen Menschen umgegangen ist, das ist schon heftig. Und da merken wir auch, da können wir nicht alleine. Und ich kenne die Arbeit hier in Detmold. Es ist unfassbar, mit solchen Situationen umzugehen. Aber Jesus ging anders mit der Frau am Jakobsbrunnen um, die mehrere Männer hatte. Und er ging anders, weil er wusste, sie sucht ihre Erfüllung. Es ist einfach, oder in der Situation ist es natürlich auch krass, aber auf jeden Fall, wie geht Jesus mit Menschen um, mit dem Zöllner, der Leute das Geld aus der Tasche zieht, dass sie es vielleicht gar nicht merken. Und dann die Veränderung im Leben von Zachäus anschließend. Oder als Petrus voller Zorn das Ohr abhieb von einem Soldaten, der Jesus gefangen nehmen wollte, da hob Jesus das Ohr auf und hat es wieder dran gemacht. Oder der Schächer am Kreuz, ein Mörder, und Jesus begegnet ihm in seiner letzten Stunde auf Augenhöhe und sagt, hör mal, heute noch wirst du mit mir im Reich sein. Jesus ist anders und wir brauchen, mit solchen Situationen umzugehen, wir brauchen Jesus. Du kannst es nicht alleine. Und die Philipper, die hatten es halt auch nicht so einfach, weil es war ja Verfolgung da. Und der Nachsatz, da steht ja quasi, der Herr ist nahe. Und in solchen Situationen brauchen wir Gottes Nähe. Wenn der Philipper aus der Gemeinde damals auf den Marktplatz geht, da war er auch nicht so willkommen, wenn die wussten, er ist Christ. Und er wusste, ich muss jetzt mit Jesus dahin gehen, um im Herrn mich zu freuen, anders zu reagieren. Das Wort nahe kann auch heißen, dass Jesus bald wiederkommt. Das heißt beides. Und beides ist aus meiner Sicht auch richtig, denn wenn ich lebe im Umgang mit anderen, mit der Perspektive, Jesus kommt irgendwann wieder, dann ziehst du dich zurück, dann ziehst du deine Rechte zurück. Aber trotzdem, wenn du mit ganz vielen Dingen beschäftigt bist im Alter, mit Begegnungen mit Menschen, es werden wieder Sorgen aufkommen. Und was machst du mit der Situation oder mit deiner eigenen Situation? Und da heißt es ganz einfach, seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Hier geht es nicht um Fürsorge, dass man sich, dass man Dinge plant und organisiert und so weiter. Es geht hier um Zersorgen, dass ich in einer Spirale rutsche, wo ich gar nicht rein wollte und mich einfach nur noch um mich selbst drehe. Angst vor der Zukunft. Seid um nichts besorgt. Das heißt, sei um nichts besorgt. Aber Paulus, dieses Aber, ne? Aber Paulus, schau doch mal meine Situation an. Paulus war im Gefängnis, nochmal kurz zur Erinnerung. Es ist ein Befehl, sorgt euch um nichts. Und den Vers, den ich zitieren wollte, haben wir heute schon gehört. Da geht es dann weiter, seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht. Und mit unseren Söhnen haben wir neulich auch darüber gesprochen, wir haben echt einen schönen Vogel gesehen. Da haben wir uns vorgestellt, wie er sät und das Ganze macht, ne? Wie bei 3 von Ast und so weiter. Ne? Wie der Vogel das Ganze sich drum kümmert. Nee, damit reduzieren wir Gottes Kraft. Gott will sich um uns kümmern. Und 366 Mal sagt Jesus oder sagt Gott, fürchtet euch nicht. Für jeden Tag. Es ist genauso, als wenn mein Sohn Noah sagt, Papa, heute gehe ich nicht zur Schule. Ja, warum? Ich fahre mit dir mit ins Büro und ich helfe dir. Das will er nicht. Ich habe ihn schon gefragt, ob er mitkommt. Das ist aber genauso. Gott will sich kümmern um seine Kinder. Und wenn wir uns Sorgen beschäftigen, und ich habe gedacht, welche Sorgen habe ich eigentlich? Und ich habe gemerkt, es sind so viele Sorgen, wo ich mich um mich selber drehe. Und wenn ich das abstellen würde und zuerst nach dem Reich Gottes trachten würde, wäre ein ganzer Block von Sorgen einfach weg. Aber jetzt nochmal ganz persönlich, was hast du heute mitgebracht? Welche Sorgen legst du auf dem Tisch? Was hast du mitgebracht? Geldsorgen oder Sorgen mit der Kindererziehung, in der Ehe oder Einsamkeit oder der Krieg macht dir Sorgen, vielleicht auch Sünde und so weiter. Es können so viele Dinge sein. Seid um nichts besorgt. Und lass uns das wirklich Gott bewusst heute abgeben. Das sind kleine Sachen. Wir als Familie haben ein zweites Auto gebraucht und ich bin da nicht so gut mit Autos raussuchen, also nicht mit Familienautos. Und dann habe ich zu meiner im Hauskreis gesagt, hört mal, ich brauche ein Auto, betet dafür. Dann haben wir gebetet. Ich glaube, einen Tag später hat Marcel mich angerufen, ich habe da was für dich, super günstiges Angebot. Und dann habe ich es bekommen und dann hat Erwin das Auto super repariert. Ich dachte, Mensch Gott, du bist so gut zu mir. Du bist so gut. Bei Kleinigkeiten. Wenn wir Gott aus den alltäglichen Dingen ausklammern, sagte Hans-Peter Reuer mal, wenn wir Gott ausklammern, dann klammern wir ihn fast komplett aus dem Leben aus. Gott will, dass wir mit den ganzen Dingen zu ihm kommen. Und vielleicht sind deine Sorgen Sünde. Und ihr Lieben, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, der Teufel kommt immer mit einer Liste. Schau, das, du willst predigen? Aber Sünde kann uns unfassbar in eine Gedankenspirale bringen, allgemein Sorgen, wo du immer weiter runterkommst. Es kann dazu führen, dass du in eine Opfermentalität fällst. Ich bin so arm, ich kann nichts. Selbstmitleid. Spurgeon sagte mal, Ängstlichkeit nimmt nicht dem Morgen seine Sorgen, aber dem Heute seine Kraft. Und ihr Lieben, hier heißt es, weiter, alle eure Sorgen werft auf ihn, und dann beziehungsweise alle eure Sorgen werft auf ihn, genau, das sagt Petrus. Wir sollen werfen, wir sollen die Sachen Gott abgeben und nicht in dieser Gedankenspirale weiterbleiben, Gedanken, die uns verrückt machen. Gib es doch Gott einfach ab. Und dann heißt es, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das Ziel von Philippa hier ist nicht Freude, dass ich immer lächle. Das Ziel ist Friede im Herzen. Das Ziel ist Friede. Und wir sollen es bei Gott im Gebet abgeben. Wie oft greife ich nach dem Telefon? Hans-Peter Reuer sagte mal, greif nicht nach zum Telefon, sondern geh zum Thron. Das ist Wahrheit. Einfach zu Jesus gehen, zum Schöpfer. Und dass wir aus dieser Gedankenspirale rauskommen, Zwangsgedanken, was weiß ich. Und dann sagt Gott hier, er wird euch einen Frieden geben. Er wird eure Gedanken bewahren. Und das Wort für bewahren steht hier eigentlich im Urtext für bewachen. Das heißt, es ist ein militärisches Bewachen. Gott will dafür sorgen, dass du Frieden im Herzen hast. Aber freu dich an seinem Wort, hab eine Beziehung zu ihm. Werf alle Sorgen auf ihn. Schau, dass du mit dieser Freude anderen Menschen begegnen kannst. Und werf alles auf Gott. Und dann haben wir eine Verheißung, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und ihr Lieben, dieser Friede, wenn du diesen hast, den kennt die Welt nicht. Das kann dein Herz so erfüllen. Das habt ihr auch sicherlich erlebt. Aber Gott will, dass wir in diesem Frieden bleiben. Wenn Friede mit Gott, wir kennen das Lied. Und das Lied wurde geschrieben von einem Mann, der seine vier Töchter verloren hat. Das Schiff ist untergegangen, die Frau kam nach Europa und dann kam er nach. Und auf dem Weg sah er, wo seine vier Töchter ertrunken waren damals, ich mach's kurz, und hat das Lied geschrieben, wenn Friede mit Gott. Das kannst du nicht, wenn du nicht diese Freude im Herrn kennst, in seinem Wort. Und als nächstes haben wir, achte auf deine Gedanken. Wir merken hier, Paulus sagt, werfe deine Sorgen hin. Gott wird deinen Gedanken bewachen. Aber, du hast auch deinen Teil dazu beizutragen. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Daran denkt. Das heißt, ja, Gott will unsere Gedanken bewachen. Aber gleichzeitig, was machst du? Worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf deine Opfermentalität, auf deine Selbstmitleid, auf deine Sorgen, auf deine alltäglichen seid bedacht auf Gutes, auf und so weiter. Dass diese Gedankenspirale nicht weitergeht. Das heißt, wir bauen uns ja sogar ein Gedankenhaus auf und einfach furchtbar. Und wir können sogar meinen, dass es richtig ist, dass unsere Sorge, unser Selbstmitleid korrekt ist. Uns geht es ja so schlecht. Nein. Und wir können unsere Gedanken auch ein Stück weit lenken. Wir können sie lenken. Als ich nach Wiesbaden neulich gefahren bin, da hat meine Frau mir einen Stick in die Hand gegeben. Ich so, ich wusste schon, was drauf ist. Ich glaube, 20 Predigt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich hatte für die Hin- und Rückfahrt zu tun. Weil meine Frau weiß, ich telefoniere unfassbar gerne. Und die Telefonate sind nicht immer Christus fokussiert. Und die Predigten haben mich schon sehr beeindruckt. Und haben an meinem Herzen unfassbar bearbeitet. In der Wirtschaft gibt es ein System, Input gleich Output. Und das gleiche System sagt Jesus uns auch. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord und Ehebruch. Wir sind zu allem fähig, auch Christen. Wenn du nicht am Wort im Herrn bleibst, wenn du dich zersorgst in der Gedankenspirale, wir sind zu allem fähig. Traurig, ganz, ganz traurig. Aber deswegen sagt Paulus, schaut, dass ihr eure Gedanken im Griff habt. Ja, Gott bewacht sie, aber guckt selber auch. Wenn du, und das haben wir am Anfang der Ehe leider gemacht, wir haben uns wirklich leider zu viele Sachen im Fernsehen angeschaut und irgendwann haben wir gemerkt, eine leere Hülle, auch unsere Ehe. Zurück zu Jesus, und das möchte ich uns mitgeben. Dann können Dinge heilen. Input gleich Output. Womit beschäftigen wir uns? Wenn du Gottes Wort liest, wenn du sein Evangelium im Blick hast, dann ist es eine ganz andere Ausgangssituation. Und ich komme zum nächsten Punkt und der ist eigentlich ganz kurz. Keine Angst. Der nächste Punkt ist wie folgt. Setze Punkt 1 bis 4 um. Ganz einfach. Es ist ganz einfach. Denn Paulus schreibt hier, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. An dieser Stelle fiel mir eine Geschichte ein, die ich in einem Buch gelesen habe. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Ich finde diese Geschichte grandios, weil sie spiegelt mein Leben oft wieder. Vielleicht auch dein Leben. Und diese Geschichte lese ich vor. In einer Geschichte wird erzählt, dass die Hausgänse sich jeden Sonntag vor dem Stall treffen, um die wöchentliche Predigt vom Chefgänserich zu hören. Der Gänserich hüpft auf den Zaun, schwingt seine Flügel und deutet dabei auf die Wildgänse, die gerade in Formation weit oben am Himmel über sie hinfliegen und sagt, liebe Gänsegemeinde, schaut auf diese Wildgänse, da gehören wir hin. Das ist unsere Berufung. Wir sind dazu geschaffen, frei und schwerlos zu sein. Dazu sind wir bestimmt. Liebe Gänsegemeinde. Die ganze Gänsegemeinde jubelt und ruft im Chor: Amen, Halleluja. Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit, Herr Gänserich. Wir sind bestimmt zum Fliegen. Amen. Dann wurde vielleicht noch ein Lobpreislied gesungen. Ich weiß es nicht. Und nach dem Amen watscheln sie alle wieder in ihre Scheune zurück, vorne, wahrscheinlich vorne der Prediger, und haben in ihrem Leben nie versucht zu fliegen. Das geht mir manchmal nach einer Predigt so. Du hast so viel gehört. Und dann watschelst du wieder in dein Auto, in deine Familie und bist im alten Trott. Jesus möchte uns da rausholen, dass wir zu diesem Frieden im Herzen kommen. Und das Resultat ist wiederum eine Verheißung. Und da heißt es wie folgt: Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Vorhin haben wir gehört, dass unsere Gedanken und unser Herz mit Frieden erfüllt wird. Jetzt haben wir vorhin diese Aktivität unsererseits gehört. Vielleicht auch in Bezug auf Menschen, wie wir mit Menschen umgehen. Und da heißt es: Und der Gott des Friedens wird mit euch gehen. Das möchte ich uns allen mitgeben. Ich fasse ganz kurz zusammen. Freu dich im Herrn. Fokus liegt im Herrn. Daraus resultiert Freude. Aus dieser Freude heraus merke ich, was Jesus für uns getan hat, für mein Leben. Ich merke, das Evangelium ist pur. Ich muss es mir jeden Tag predigen. Dann bin ich in der Lage, milde mit anderen umzugehen. Sei gütig gegenüber jedem. Mit dieser Kraft, mit dieser Stärke kann ich anderen Menschen begegnen, in der Freude im Herrn. Trotz jeglicher Umstände. Wenn ich dann im Alltag wiederum Sorge erfassen, gib deine Sorgen bei Gott ab, bete. Und das Resultat ist, der Friede Gottes wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren, Christus Jesus. Und dann meine Aktivität, achte auf deine Gedanken. Und dann setze Punkt 1 bis 4 um. Und das Resultat ist, Friede im Herzen, der Gott des Friedens wird mit dir sein. Amen.